Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Markus Lienkamp, Professor an der TU München und Leiter des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik. Wir reden unter anderem über autonome Busse mit Software made in Germany und eine kreative Idee, wie Städte mit Parkplätzen Geld verdienen könnten. Los geht's! Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, grüß Gott Christian, freut mich auch sehr.
Wir wollen uns heute unterhalten über das Auto, beziehungsweise Alternativen zum Auto, da wo das Auto nicht die beste Lösung ist. Um es jetzt mal auf eine These zu bringen, die du im Vorgespräch genannt hast. Du sagst, das Auto sei in der Stadt das Problem, auf dem Land die Lösung. So, das ist der Horizont, vor dem wir uns unterhalten und dann nochmal mit insbesondere mit Blick darauf, was ihr jetzt gerade erst auf der IAA so vorgestellt habt an Projekten. Ohne davor zu greifen, vielleicht kannst du kurz mal erläutern, wie du das Auto für dich in der Gegenwart definieren würdest.
Ich glaube, das Auto ist ein fantastisches Mobilitätsgefäß, aber man muss, glaube ich, sehr klar unterscheiden, wie man so ein Auto nutzt oder auch Mobilitätsgefäße. Natürlich sollte man sehen, dass man möglichst viele Personen in so ein Gefährt hineinbekommt. Und es wird immer dann schwierig, wenn ich gerade in die Innenstädte reinkomme, wo die Mobilität immer weiter ansteigt, immer mehr Menschen bewegt werden wollen. Und dann bleibe ich einfach mit dem Auto irgendwann stecken und muss mehr Personen in ein Fahrzeug hineinbekommen. Das heißt, man fängt dann erstmal an und sagt, wir brauchen vielleicht irgendwie kleinere Shuttles mit 4 bis 6 Personen. Irgendwann im Innenstadtbereich kommt man dann in Busse. Das reicht dann auch nicht mehr. Dann kommen die Straßenbahnen, die noch eine höhere Kapazität haben. Und wenn ich immer weiter in die Innenstadt reinkomme, muss ich zu U-Bahnen übergehen, die dann einfach die höchste Kapazität haben. So haben mir das die Verkehrswissenschaftler erklärt und das ist einfach ein logistisch-mathematisches Thema. Je weiter ich ausdünne, je weiter ich verzweige, desto mehr wird es die Individualmobilität. Je stärker ich in kondensierte Stadtbereiche reinkomme, wird das die ganze kollektive Mobilität werden, also ÖPNV.
Das umreißt ja eben sehr, sehr gut so die Problemlage, also oder beziehungsweise die Lösung, die da drin stecken würde, wären ja im Grunde so eine Art, ich sag mal, organisch wachsende Gefäße, wo dann immer mehr Leute einsteigen können. Die gibt's aber ja nicht. Das ist ja genau das Problem, mit dem wir uns befassen müssen, dass wir eben halt diese kleinen Autos haben mit den Leuten, die ganz in die Innenstadt wollen und ganz viele, die eben in der Innenstadt sind, die da draußen wollen und dann am Ende auch wieder zu einem Auto greifen müssen, da die Verteilung nicht so feingliedrig ist. Was sind denn jetzt die Ansätze oder die Ansätze zur Lösung von diesem Dilemma, an denen ihr ganz konkret arbeitet, um aus diesem Gefäß Mikado irgendwie eine Lösung zu finden, die einfach am Ende dafür sorgt, dass einfach weniger Ressourcen verbraucht werden, weniger Verkehr herrscht und alle irgendwie schneller, besser, bequemer ans Ziel kommen?
Also meine Grundhypothese ist, zuerst mal müssen wir versuchen, in den Städten Angebote zu schaffen, dass die Menschen überhaupt umsteigen können. Das heißt, wir brauchen mehr Mobilitätsoptionen. Das sieht man jetzt in München, da wird die zweite Stammstrecke gebaut. Der Bürgermeister möchte den ÖPNV erweitern, also mehr Buslinien zum Beispiel einführen. Das heißt, erstmal muss man mehr Angebote schaffen, ehe man anfängt, den Leuten irgendwie Autos wegzunehmen. Das geht aber auch weiter. Wir haben natürlich stark wachsende Innenstädte, weltweit gesehen, aber auch in Deutschland. Also München ist zum Beispiel sehr stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Wir reden über Nachverdichtung. Überall da, wo Einfamilienhäuser standen, kommen jetzt große Wohneinheiten hin. Also mehr Menschen kommen irgendwo in die Stadt hinein. Und da ist zum einen der Ausbau des ÖPNV wichtig, der an seine Grenzen stößt. Also hier der Oberbürgermeister Reiter aus München hat neulich gesagt, ich möchte ja mehr Buslinien installieren, aber ich habe keine Fahrer. Ich habe die Busse, ich habe noch nicht mal Fahrer. Da kommen wir ganz, ganz schnell zum Thema autonomes Fahren. Und das andere ist, dass wir dann aber auch probieren wollen zu sagen, vielleicht schaffen wir das in den Innenstädten, dass die Leute nicht mehr zwingend ein persönliches eigenes Auto benötigen. Das heißt, wir versuchen, die möglichst viel irgendwie auf den ÖPNV draufzukriegen, aber sie haben dann noch individuelle Bedürfnisse. Also in München möchte man vielleicht am Wochenende mal in die Berge fahren und da ist auch nicht immer irgendwie der passende Bus oder Zug verfügbar. Oder ich habe Skier dabei oder ich will zu meiner Großmutter fahren, die irgendwo auf dem Land ist. Da ist häufig die Wahl, ich nehme ÖPNV und brauche doppelt so lange oder ich nehme das Auto und brauche halb so lange und ÖPNV heißt dann häufig, ich fahre gar nicht. Also das ist ja nicht die Wahl zwischen ÖPNV und Auto, sondern häufig fahre ich oder fahre ich gar nicht. Und da haben wir jetzt sehr schöne Projekte gemacht, wo wir mal ein Carsharing etwas anders interpretiert haben. Und zwar so, dass kleinere Wohneinheiten sich Autos geteilt haben. Das hat immer noch so den Eindruck, es ist mein Auto, ich kümmere mich auch persönlich drum, das verschmutzt nicht, das wird nicht irgendwie runtergeritten. Es gibt ja den Spruch, don't be gentle, it's a rental, wie teilweise Mietwagen aussehen, wie Carsharing-Autos aussehen, das ist liederlich und das macht sie auch letztlich sehr teuer, weil dann natürlich viele Reparaturen nötig sind oder die Werte verfallen. Und das haben wir sogar dann kombiniert mit Elektroautos und gesagt, wir machen noch ein Lademanagement und liebe Bewohner dieses Hauses, schafft doch mal eure Autos ab und ihr kriegt stattdessen Carsharing-Autos hingestellt. Das klappt auch relativ gut, wenn man etwas größere Wohneinheiten hat. Und das führt jetzt sogar dazu, dass man, wenn man neu baut, weniger Parkplätze benötigt, wenn man eine dauerhafte Carsharing-Möglichkeit zur Verfügung stellt. Und es geht ja nicht nur um den rollenden Personen-Individualverkehr, also das Auto, sondern es geht ja um den stehenden Verkehr, dass unheimlich viel Parkplätze benötigt werden, Tiefgaragenparkplätze, die einfach ein irres Geld kosten und auch einen riesen CO2-Rucksack haben. Also eine Tiefgarage aus Beton zu bauen, das ist eine richtige Last. Und dass wir da versuchen, Alternativen zu schaffen, aber immer so, dass die Menschen sagen, Mensch, ich kann mein Mobilitätsbedürfnis noch genauso erfüllen, vielleicht sogar angenehmer, habe weniger Stress, Ärger, aber ich brauche vielleicht nicht mehr zwingend in der Innenstadt mein eigenes Auto.
Wie findet man denn den Punkt, wo das noch funktioniert? Weil das ist, also es liegt ja erstmal total auf der Hand, dass man sagt, okay, vielen Menschen, die gewohnt sind, dass sie immer ihr eigenes Fahrzeug direkt zur Verfügung haben, für die ist dann dann doch der zu weite Weg, wenn sie wissen, okay, das nächste Carsharing-Fahrzeug, wenn ich Pech habe, muss ich dann halt meinen Kindersitz da 400 Meter hinschleppen oder so. Und dann zu sagen, okay, man holt diese Fahrzeuge zumindest in die Tiefgarage, wo bislang das eigene Auto stand und man dann halt nur 40 Meter weiter laufen muss oder so, liegt ja schon mal auf der Hand. Aber das ist ja nur die eine Seite, dass man halt sagt, okay, das Auto ist halt in der Theorie näher dran, aber wie kriege ich die Leute dann praktisch in diese Fahrzeuge auch rein? Wie kriege ich sie dazu, dieses subjektive Sicherheitsgefühl, dass das eigene Auto am Ende ja immer noch irgendwo ist, das halt sozusagen, das ist so meine Backup-Option, die steht da halt zwar irgendwie 4 Tage die Woche nur rum, aber ich habe sie. Dann wirklich so eine Nutzungsgewohnheit zu etablieren, dass man sagt, okay, ich habe halt dieses Carsharing-Fahrzeug. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen konkreter über euer Projekt sprechen.
Also bei unserem Projekt haben wir eine Wohneinheit, ich glaube mit 9 Wohnungen motivieren können, dass die ihr Auto abgeben, im Sinne von, sie mussten es 50 Kilometer entfernt parken und hatten keinen Zugriff auf ihr Auto.
Und wir haben das war wichtig dann, sogar, dass sie 50 Kilometer, okay.
Und wir haben dann 5 Carsharing-Autos hingestellt und haben dann nach einem Jahr Testphase gesehen, keiner musste irgendwie auf ein Auto warten. Es war immer eins da gewesen. Ich glaube, wir hatten maximal mal irgendwie eine Stunde lang kein Auto da, wo aber auch keiner eins brauchte. Also wir hatten wirklich eine Verfügbarkeit, die komplett ausreichend war, dass die Leute gesagt haben, ja, das passt. Also wir können es immer, wenn wir es brauchen, auch wirklich benutzen. Wir haben nachher ein ganz anderes Problem gesehen. Und zwar haben wir die Leute gefragt, was wärt ihr bereit, für so eine Lösung zu bezahlen? Und da kam von den meisten Leuten, ja, so 150 Euro im Monat. Das Problem ist, das eigene Auto, wenn man es vor der Haustür stehen hat, kostet eher 450 Euro pro Monat. Und wenn ich dann noch in München einen Tiefgaragenparkplatz haben möchte, ist der für unter 100 bis 150 Euro auch nicht zu kriegen. Das heißt, die Leute zahlen für ihr Privatauto 600 Euro, wären aber bereit, für Carsharing lediglich 150 Euro zu bezahlen. Das heißt, wir haben nicht nur ein emotionales Problem, sondern auch ein rein wirtschaftliches Problem. Wir können das Carsharing natürlich auch nicht für 150 Euro anbieten, sondern das wird auch eher 400 Euro vielleicht kosten, weil ich natürlich die gleichen Kosten habe wie beim privaten Pkw, was ich zur Verfügung stelle. Ich brauche vielleicht etwas weniger Autos. Da ist häufig so eine Quote von 1:2, 1:5, je nachdem, was man betrachtet, schon möglich. Und ich drücke es jetzt mal ganz, ganz hart aus. Andere Städte haben das international gesehen nur geschafft durch drastisch erhöhte Kosten für das private Auto. Gucken wir uns 2 Fälle an. Das eine ist Singapur. In Singapur gibt es ungefähr 5 Millionen Einwohner und 1 Million private Pkw. In München haben wir 1,5 Millionen Einwohner und 750.000 private Pkw. Also 1:2 in München, 1:5 in Singapur. Das heißt, wir haben in München 2,5-mal so viel private Pkw pro Kopf. In Singapur zahlst du aber für ein Auto, ich sag mal 50.000 Sing-Dollar für ein Golf kostet ungefähr das gleiche wie in Deutschland, wenn man es umrechnet. Man zahlt aber dann nochmal zusätzliche 50.000 Sing-Dollar für ein Nummernschild für 10 Jahre, was in einer Lotterie verteilt wird, für die Meistbietenden quasi. Und man zahlt nochmal 50.000 Sing-Dollar für Luxussteuern. Das heißt, der private Pkw kostet das Dreifache. Dafür ist in Singapur das Taxi sehr günstig. Das heißt, aus reinen Kostengründen fahre ich besser Taxi, als ein eigenes Auto zu haben. Zweites Fallbeispiel wären Städte wie Stockholm in Schweden. Wenn man da in die Innenstadt geht, zahlt man an Parkgebühr pro Tag irgendwie mindestens 10 Euro. Das heißt also, die Parkgebühr ist schon allein 300 Euro pro Monat. Und Stockholm ist auf Felsen gebaut und da wäre es sehr teuer gewesen, Keller und Tiefgaragen zu bauen. Das heißt, Stockholm hat kaum viele Parkmöglichkeiten und man zahlt dort einfach ein irres Geld, wenn man das Auto parken möchte. Was ist die Konsequenz? Die Leute haben kein eigenes Auto und nutzen ÖPNV. In München kostete jahrelang eine Parkplakette für Bewohnerparken, Anwohnerparken ungefähr 30 Euro pro Jahr. Natürlich war das nichts und die Leute haben sich ihren privaten Pkw angeschafft. Das heißt, wir haben natürlich schon in Deutschland da ein sehr autolastiges Gefühl und Verhalten. Das ist ein sehr emotionales Thema, dass jeder dann doch lieber sein Auto vor der Haustür stehen haben möchte.
Ja, das ist ja eben genau das, was sich allerorten beobachten lässt und habe ich in diesem Podcast mehrmals auch erwähnt. Also ich muss mich da auch schuldig bekennen. Wir haben eben auch unser eigenes Auto, obwohl es eigentlich objektiv jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Aber die Frage ist ja, die daraus erfolgt, ist so ein bisschen, wie kann denn dann eine Welt aussehen, wo ja gerade diese emotionale Komponente auch mal wegfällt? Weil man muss es ja so sagen, also das Bewohnerparken, es gibt einige Städte, wo so ein bisschen Bewegung da reingekommen ist, aber zuletzt gab es ja dann wieder so den Gegentrend. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass 600 Euro Parkgebühren irgendwann etabliert werden, irgendwo in der deutschen Großstadt, vermute ich. Sodass man sagt, okay, jetzt rechnet sich das irgendwie nicht. Sondern der Schlüssel scheint ja eher zu sein, dass man eben die Alternativen attraktiver macht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt natürlich, wie kann das gelingen? Also du hast eben selbst schon anzitiert oder erwähnt, autonomes Fahren kann eine größere Bedeutung bekommen. Es passiert ja was. Also in Hamburg ja, ist es ja schon länger ein Thema mit Moja, dass man sagt, okay, man hat da jetzt den versucht, einen Service zu etablieren, der also vor einiger Zeit noch große Zahlen kursierten von 10.000 Fahrzeugen, die da kommenollen, was natürlich eine ganz anderen Shift bedeutet hätte für die Mobilität, für die öffentliche Mobilität insbesondere. Inzwischen sind die Ziele vorerst erstmal nicht so ambitioniert. Aber jetzt ist München ja gerade nachgezogen. Also ihr habt da auch ein eigenes Projekt. Vielleicht lass uns mal darüber sprechen, welche Erwartungen und auch welche Learnings ihr vielleicht aus anderen autonomen Shuttle-Diensten, die weltweit ja durchaus schon unterwegs sind, gezogen habt, um ein spezifisches Modell für München zu finden.
Also jetzt auf der IAA gab es natürlich da viele Gespräche, Aktivitäten, auch einen runden Tisch zum autonomen Fahren. Und da wurde es sehr wohlwollend gesehen und auch eine Absichtserklärung abgegeben, dass wir in München Modellregion werden wollen für autonomes Fahren und auch einen signifikanten Anteil an Stadtbussen und Shuttles automatisieren wollen. Und das ist jetzt genau unser Ansatz zu sagen, wir müssen den ÖPNV ausbauen, attraktiver machen, über die mehr Buslinien einfach mehr Angebot haben, dass da im Minutentakt oder paar Minutentakt auch wirklich Busse fahren und gleichzeitig über die Shuttles vielleicht eine Flexibilität hineinbringen, was ähnlich wird nachher wie der private Pkw. Das geht aber nur automatisiert, weil die Kosten sonst uns weglaufen für Fahrer. Das ist einfach nicht zu bezahlen. Da brauchen wir sicherlich jetzt noch etliche Jahre, um das alles so hinzubekommen. Die Software muss funktionieren, das muss erprobt werden, ausgerollt werden. Aber man sieht sowohl in USA als auch in China, dass das durchaus technisch jetzt so langsam funktioniert. Da haben wir jetzt von der TU München den Beitrag geleistet, dass wir im Prinzip das Gleiche gezeigt haben wie Moja. Wir sind auch automatisiert gefahren. Moja in einem ID.Buzz, wir haben VW-Bus gehabt, aber es war technologisch sehr, sehr vergleichbar. Und wir wollten damit zeigen, dass wir das auch in Deutschland mit einem deutschen Software-Stack hinbekommen. Moja fährt den Software-Stack von Mobileye/Intel, also einen amerikanisch-israelischen Stack. Waymo ist in USA und dann gibt es noch 3 ernstzunehmende Firmen auch in China. Das heißt, in Deutschland haben wir das derzeit nicht. Und das ist natürlich schon ein riesiges Geschäft, wenn ich pro Jahr, ich sag mal, 100.000 Euro an Fahrerkosten sparen kann. Und erst dann wird es bezahlbar, wenn ich so die Busse oder auch Shuttle operieren kann. Und das wäre der Ansatz zum Ausbau vom ÖPNV, kostengünstigen Ausbau vom ÖPNV. Und erst dann, glaube ich, kann man hingehen und sagen, hört mal Leute, vielleicht können wir jetzt mal über Parkraumverteilung reden. Es ist ja auch eine Frage, wie glieder ich die Stadt auf? Da gibt es auch in Singapur sehr intensive Diskussionen, welcher Raum steht welchem Verkehrsmittel zu. Und da weiß man ganz genau, es sind, ich glaube, 15% der gesamten Fläche in Singapur für Straßen reserviert. Die Zahl muss man diskutieren. Will man so viel ausgeben für Straßen oder will ich dafür lieber Radwege bauen oder lieber Begrünung machen oder Schanigärten? Das, glaube ich, muss ehrlich diskutiert werden. Und da wäre ich auch dafür, dass man dann irgendwann mal sagt, gerade beim Parkraum, wer am meisten zahlt, bekommt den Raum. Und wenn dann Lastenradfahrer 3 Stück sich zusammentun und sagen, also wir hätten gern diesen Parkplatz, damit wir das nicht immer in den Keller schieben müssen, das Fahrrad, und wir bauen da irgendwie noch ein bisschen einen Carport drumherum, dann sollen die das bekommen. Wenn der Schanigartenbetreiber sagt, Mensch, die 3 Parkplätze, da mache ich ein paar Bänke drauf und mache ein Restaurant draus, da bin ich bereit, wesentlich mehr zu bezahlen, warum soll der das nicht bekommen? Und wenn sich ein Wohnviertel zusammentut und sagt, ach, da machen wir für die Kinder einen Spielplatz hin oder irgendwie schöne Sitzgelegenheiten, das ist es uns wert, warum denn nicht? Warum hat das Auto so einen Exklusivanspruch auf Raum? Und ich glaube, man muss diesen Raum einfach meistbietend versteigern.
Finde ich erstmal auf jeden Fall einen innovativen Ansatz, habe ich so noch nicht gehört. Glaubst du, dass das realistisch ist, sowas umzusetzen? Also weil Hintergrund ist, dass man ja gerade wieder, nachdem es ja viele Experimente gab, also insbesondere im Gefolge der Pandemie, ja auf einmal irgendwie anders über Verkehr nachgedacht wurde, andere Menschen viel mehr Zeit einfach vor ihrer Haustür verbracht haben oder hinter ihrer Haustür zeitweilig. Deswegen man da mehr Freiräume hatte, mal zu gucken, wie kann man Raum anders nutzen. Jetzt ist es ja eher so, dass das Thema Parkplatzrettung en vogue ist. Glaubst du, dass da wieder ein Shift stattfinden wird, dass man wirklich sagen kann, okay, wir probieren jetzt mal sowas aus, also dass wir jetzt wirklich einfach mal 10% der Parkplätze versteigern in so einer Stadt wie München?
Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Mut haben. Was ich schon aber feststelle, ich glaube, dass auch nach der Pandemie die Leute wieder sehr im Privaten verblieben sind. Man ist lieber zu Hause, lieber in seinem eigenen Heim, Safe Space, draußen ist die Welt ja irgendwie böse und unwirtlich. Ich habe lieber mein eigenes Auto, das sieht man auch in USA. Waymo versucht, Fahrten zusammenzulegen und zu sagen, Mensch, ihr beide fahrt doch in die gleiche Richtung, könnt ihr nicht zusammen in dem Taxi fahren. Es funktioniert nicht. Die Leute wollen ihr eigenes Auto haben. Aus Sicherheitsgründen, ich alleine in meinem Auto, da ist dann keiner, der mich irgendwie belästigt, der stinkt, was auch immer, mich blöd anguckt. Ich glaube, dieses ganze Thema ÖPNV wird nur funktionieren, wenn wir Sicherheit im öffentlichen Raum haben und auch spüren. Wenn man den Eindruck hat, im öffentlichen Raum bin ich nicht sicher, das mag mit Kriminalität zu tun haben. Viele sehen das aber auch gesundheitlich und sagen, ach, ich möchte mich in der U-Bahn nicht anstecken, da sind Leute, die schnupfen und niesen im Winter, ich fahre lieber in meinem Auto. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum man nicht öffentlichen Personennahverkehr nutzen möchte. Und wo das zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist in Zürich, in der Schweiz. Jeder Banker mit Anzug fährt dort ÖPNV, weil das macht man so. Das gehört sich so und das ist einfach auch dort möglich, weil natürlich die Schweiz auch ein sehr sicheres Land ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen da ein bisschen weiterdenken und sagen, wir müssen zuerst mal wieder die gefühlte Sicherheit herstellen. Und das geht ja so weit, geh mal abends um 10 Uhr nach Frankfurt und willst U-Bahn fahren. Da fährt keine Frau mehr U-Bahn, Punkt. Da nimmt man sich ein Taxi. Das ist in München glücklicherweise noch ein bisschen anders, aber da gibt es auch manche Strecken, gerade so, wenn es ein bisschen ruhiger wird, da fahren Leute abends zu später Stunde nicht mehr alleine U-Bahn, weil sie Sorge haben, dass ihnen was passiert. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Thema, was noch ungelöst ist.
Die Frage wäre, kriegt man das möglicherweise auch über einen technischen Ansatz gelöst? Also anders gefragt, wie siehst du als jemand, der mit so einem Ingenieursdenken daran geht, wie kann man so ein Thema angehen? Weil es stimmt ja, es ist ja eben eine subjektive Empfindung und ich finde immer, also ich habe lange in Berlin gelebt und in dem Moment, wo ich zurück nach Hamburg gezogen bin, war mir klar irgendwie, wie öffentlicher Verkehr auch sein kann, also wie komfortabel und hinsichtlich vor allen Dingen Sauberkeit und Sicherheit es sein kann. Aber jetzt mal das Ganze weitergedacht, weil ich kenne das natürlich auch, dass viele Leute die Vorbehalte haben. Und wenn man dann irgendwie der Letzte ist, der in der U-Bahn sitzt und auch noch ein bisschen weiter rausfahren muss, fühlt sich das natürlich auch komplett anders an, als wenn man in so einem halb voll besetzten Zug nachts um 2 noch durch die Innenstadt fährt. Aber gibt es da auch Ansätze, wo du sagen würdest, so könnte man das regeln? Also ohne dass man jetzt zu der Lösung kommt, die einfach nicht bezahlbar ist, dass man halt überall ein oder zwei Sicherheitsleute reinstellt in die Waggons, die dann aufpassen.
Ja, ich sag mal, die einzige Lösung wäre, über Überwachungskameras zu arbeiten, mit
Die
einer
es ja auch schon gibt,
Zentrale,
also.
die reagiert, wird ja zum Teil schon gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das subjektive Gefühl der Sicherheit erhöht. Das fängt ja damit an, ich gehe irgendwie abends in eine U-Bahn-Station und die ist leer. Sorry, da geht keine Frau mehr hin. Das kann man vergessen, das funktioniert nicht. Oder ich sehe es auch selbst, ich fahre viel mit dem Fahrrad auch in die Stadt. Ja, ich muss abends, wenn ich aus der Stadt zurückfahre nach Garching, durch den englischen Garten, halb unbeleuchtet. Ich mache das, weil ich keine Angst habe und es mir Spaß macht. Aber da wird im Leben keine Frau auf dem Fahrrad nachts durch den englischen Garten fahren. Da können noch so viele Kameras sein, noch so viel Beleuchtung. Ich glaube, das wird schwierig werden. Ich habe keine Lösung. Nur eine Kamera zu installieren reicht als Sicherheitsgefühl nicht.
Kann ich nachvollziehen, weil ich meine eben, die hilft einem halt erstmal nicht. Die dokumentiert vielleicht Dinge, die passieren, aber akut hilft einem es natürlich nicht. Was sich ja daraus dann auch ableitet, ist ja eigentlich dann vielleicht die Erkenntnis, dass gewisse Dinge, also gerade dass die Möglichkeiten, dass man Menschen in den öffentlichen Verkehr bringt, am Ende auch irgendwo limitiert sind. Deswegen, ich würde gerne nochmal auf das Thema autonomes Fahren zurückkommen, beziehungsweise diese, um ganz auf den Anfang sich zurückzubeziehen, diese Gefäßgrößen. Also braucht es in der Hinsicht vielleicht auch einfach eine Veränderung der Flexibilität von ja, Gefäßgrößen, sage ich nochmal, die im Kontext von öffentlichem Verkehr verfügbar sind. Also letztlich einfach simpel gesprochen, wir haben halt U-Bahnen, die fahren ihre festen Strecken, Busse, die sind ein bisschen flexibler und brauchst dann einfach noch mehr darunter, die dann vielleicht sogar parallele Routen abfahren, aber eben einen dann doch bis vor die Haustür bringen.
Ja, da gibt es natürlich schon auch Ansätze, wo sich Leute über genau sowas Gedanken machen. Nehmen wir Singapur wieder als schönes Beispiel. Die stellen den U-Bahn-Betrieb ab circa 11 Uhr abends ein. Warum? Weil die sagen, dann sind die U-Bahnen nur noch leer, dann fahrt besser Taxi. Und Taxi ist Teil vom ÖPNV. Das ist wirklich ganz eng eingebunden und auch wesentlich günstiger. Also kostet vielleicht ein Drittel von dem, was wir in München bezahlen. Da muss man sicherlich dann auch so agieren, dass das nicht ökonomischer Quatsch wird. Beispielsweise in Garching, das ist 15 Kilometer von München entfernt, wo ich wohne, da spreche ich immer gerne von dem Garchinger Geisterbus. Das ist so ein Kurzbus, da passen vielleicht 30 Leute rein und da sitzt immer genau eine Person drin. Und das ist nämlich der Fahrer. Da fährt kein Mensch mit so einem Bus. Da würde es vollkommen reichen, mit einem flexiblen, ich sag mal, Taxidienst, ob automatisiert oder mit dem Taxifahrer, das Gleiche abzufahren. Also zum Teil machen wir da auch echten Unsinn. Es gibt auch andere Ansätze, gerade wenn man so aufs Land rausgeht. Da gibt es ja zum Beispiel alte Bahnstrecken, die fast stillgelegt sind. Da gibt es Ideen, dass man diese Bahnstrecke nimmt und kleine Pods, nennt sich das, die zwei Personen beherbergen können, dort autonom elektrisch fahren lässt. Die fahren vielleicht 50, 60 Kilometer pro Stunde. Und jedes Mal, wenn einer einen braucht, steigt mal ein und er ist da und ich fahre los. Also ich muss nicht warten, weil ich natürlich das sehr kleine habe. Und das ist auf einer fixen Spur, also wie so eine quasi Straßenbahn oder eine Draisine so in der Idee. Und dann fahre ich dort gerade aufs Land sehr flexibel, ohne zu warten, direkt dahin, wo ich hin möchte. Sind Ansätze, die gerade auch von einer Firma, die in München beherbergt war, in Großbritannien gerade ausprobiert werden. Klar, man hat dann auch mal Flugtaxis irgendwie ins Spiel gebracht. Das ist aber, glaube ich, Luxusmobilität und ziemlich unbezahlbar. Aber es gibt schon immer wieder Ansätze, wo man probiert, quasi diese Flexibilität hinzubekommen. Oder in der Türkei, in Istanbul, gibt es ein Bussystem, das nennt sich Dolmuş. Das sind Busse für so 10, 15 Leute, Kleinbusse. Und die fahren beliebig flexible Routen. Immer dann, wenn sich quasi 10 Leute zusammentun und irgendwo hinwollen, fährt dieser Bus. Gibt es Tausende von, die da rumstehen. Ist ein bisschen anders organisiert, aber auch da gibt es Ansätze. Also ich glaube, diese fixen Routen von U-Bahnen, S-Bahnen und großen Bussen, das löst ein die Raschauer und den Mobilitätsbedarf bei so etwas, aber nicht, wenn es etwas in die Randzeiten geht oder wenn es auch in die Randzonen geht, wo einfach weniger los ist.
Im Grunde führt es ja wieder so ein bisschen dahin zu dem Thema autonome Mobilität. Edgar, ich würde gerne nochmal über die technischen Aspekte sprechen von diesem Projekt Edgar Autonome Mobilität. Was ihr da macht, weil ich finde das insofern mal ganz interessant, dass man sagen kann, okay, es wurde ja gerade in Deutschland betrieben von der Autoindustrie früh schon einige Energie, angefangen in den 80er Jahren, in autonomes Fahren investiert. Das Ganze ist dann irgendwann, kam halt die Einsicht, irgendwie kriegen wir es nicht so gut hin wie Unternehmen in den USA, Israel oder China. Inzwischen setzt man eben, wie du es selbst erwähnt hast, bei Moya dann auf Technologie aus dem Ausland, die man dann in die Fahrzeuge verbaut. Ganz platt gefragt jetzt erstmal, warum verfolgt ihr da doch nochmal einen eigenen Ansatz und was ist so die Zielrichtung? Also wer sind dann die Abnehmer, die ihr da im Sinn habt oder die Kooperationspartner, die vielleicht da sogar schon auch jetzt aus der Industrie mitwirken?
Also vielleicht nochmal das große Bild. Die deutsche Automobilindustrie hat sich sehr stark auf die Fahrerassistenzsysteme konzentriert. Das heißt also Assistenz im Fahren. Der Fahrer ist verantwortlich. Er hat entweder die Hand am Lenkrad oder die Augen auf der Straße und das wird auch kontrolliert. Und damit kann ich relativ komfortabel mal auf der Autobahn fahren mit Abstandsregelungen und Spurhaltung. Da sind die Deutschen auch hervorragend und haben sich aber sehr stark auf den privaten Pkw konzentriert. Die Amerikaner und Chinesen haben gesagt, privater Pkw ist nett, aber wir wollen eigentlich das Robotaxi. Also wir wollen ein Taxi, was rund um die Uhr fährt, deswegen sehr wenig Geld kostet und wo wir quasi das individuelle Auto in der Stadt mit ersetzen können. Dafür muss man aber einen anderen Ansatz fahren, der deutlich teurer ist, mit wesentlich mehr Sensorik, mit mehr Rechenleistung. Und in die Richtung sind 5 Firmen gegangen. Das ist einmal Waymo, Intel, Mobileye und die 3 Chinesen. Die Deutschen haben festgestellt, das ist für sie kein Geschäftsmodell. Das ist eigentlich nur ein Geschäftsmodell für Taxibetreiber oder für ÖPNV-Betreiber, Stadtbusbetreiber oder LKW. Und da das alles nicht zutrifft auf die deutschen Automobilhersteller, haben die sich da rausgehalten. Nutzfahrzeuge ist noch was anderes, aber die sind da auch zum Teil dran. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben gezeigt, dass dieses Robo-Taxi, Robo-Shuttle funktioniert. Wir haben dafür einen Software-Stack genommen, der Open Source ist. Der kommt aus Japan, da haben die Japaner sehr, sehr viel Geld über 10 Jahre investiert. Und wir haben den aus Japan adaptiert für Deutschland, für deutsche Verkehrsregeln, von der Innenstadt in Japan, die fuhren so bis 50 km/h auf die Landstraße, auf die Autobahn, haben auch noch viele pfiffige Sachen damit eingebaut und konnten zeigen, dass wir damit schon sehr, sehr ordentlich fahren. Und unser Ziel ist, dass wir das jetzt im ersten Schritt auf Stadtbusse bringen, weil da ist genau das Problem des Fahrermangels.
Jetzt im direkten Vergleich zu so einer Lösung wie Mobileye, wie viel, ich sag mal, besser sind die unterwegs oder wo sind tatsächlich dann konkret die Unterschiede? Weil ich meine, es ist klar, Unfälle dürfen halt bei beiden nicht passieren, aber ist dann so ein Unterschied, dass dann so eine Bremsung doch mal eher ausgelöst wird oder dass Maximalgeschwindigkeiten sich unterscheiden?
Also ich habe jetzt natürlich nur eine sehr kleine Stichprobe. Ich bin einmal das Auto von Moya gefahren. Ich bin natürlich unser Auto gefahren. Ich würde mal selbstbewusst sagen, aus Sicherheitsaspekten sind wir, glaube ich, mindestens genauso weit.
Und jetzt mit Blick auf Kosten, also oder beziehungsweise was ist so die kommerzielle Perspektive, die dahinter steht? Also soll daraus jetzt wirklich dann auch eine Lösung werden, die dann lizenziert werden kann von Busbetreibern oder sogar Busherstellern wahrscheinlich ja eher?
Also man muss natürlich erstmal eine Fahrzeugplattform haben, die dafür geeignet ist. Das heißt, man muss zum Beispiel Lenkung und Bremse und Bordnetz redundant auslegen. Also wenn eine ausfällt, dann steht die andere noch zur Verfügung. Das Gleiche ist mit dem Software-Stack. Und man braucht relativ aufwendige Sensoren. LiDAR-Sensoren, also Laser, Kamera, Radar. Im Moment kosten diese Fahrzeugplattformen, ob Moya oder wir oder LKW, ungefähr das Gleiche, kosten ungefähr so knapp 1 Million Euro.
Pro Fahrzeug.
Das sind alles Prototypen. Wenn man in Großserie geht oder in, Kleinserie vielleicht geht, der Waymo redet im Moment von eher $150.000 für seine Plattform. Ich glaube, weit unter $100.000 Mehrkosten kommt man im Moment noch nicht hin. Das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, weil man sich im Prinzip pro Jahr ganz grob 100.000 Euro spart für den Fahrer. Das heißt, nach einem Jahr hat sich das eigentlich schon amortisiert. Was natürlich dazu kommt, ist der Software-Stack. Und der Software-Stack, da muss man halt sehen, wie viel Geld hat man da investiert. Und da haben viele inzwischen mehrere Milliarden investiert. Das heißt, wenn man das irgendwie wieder amortisieren möchte, kommen da natürlich enorme Kosten nochmal drauf pro Fahrzeug, wenn ich den Software-Stack irgendwie zurückholen will. Also es ist nicht trivial und viele scheitern derzeit am Geschäftsmodell.
Ist das eine Ebene, die ihr jetzt auch schon mitbedenkt, dass ihr wirklich sagt, okay, Ziel der ganzen Geschichte soll sein, dass da auch ein fertiges Produkt bei rauskommt in x Jahren?
Das Ziel haben wir, dass wir auch irgendwann mal das abkoppeln und sagen, das muss dann auch von einer Firma in Serie gebracht werden.
Und jetzt vielleicht nur mal zum Abschluss, was ist jetzt so ganz konkret der nächste Fahrplan und was sind so Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, man will selbst auch mal mitfahren, ab wann ist das möglich?
Also aktuell kann man schon mitfahren. Wir haben auf der IAA Testfahrten angeboten, sind da so ungefähr 20 Minuten gefahren. Kurze Strecke, Innenstadt, Landstraße, Autobahn und wieder zurück. Wir haben jetzt eine Strecke als Herausforderung in der Mache. Da geht es von der Messe bis in die Innenstadt von München, bis an die Staatsoper. Die beherrschen wir schon sehr gut und da wollen wir demnächst auch zeigen, dass wir da, ich sag mal, so gut sind wie ein Fahrschüler, der zur Führerscheinprüfung angemeldet wird.
Okay, also jemand, der ganz frisch alle Regeln gelernt hat, das ist im Zweifel ja vielleicht sogar sicherer als jemand, der den Führerschein so schon ein bisschen hinter sich hat. Ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind so die Themen, die du gerade jetzt persönlich am spannendsten findest, gerade im Bereich, ja, sei es E-Mobilität, autonomes Fahren überhaupt?
Ja, vielleicht zum Thema zuerst mal Elektromobilität. Das ist natürlich schon jetzt sehr weitgehend auch bei den Firmen angekommen. Die stellen hervorragende Produkte vor. Da würde ich mir immer noch wünschen, dass wir halt nicht 2,5 Tonnen große SUVs haben als Elektroautos, sondern eher 1 Tonnen schwere Kleinfahrzeuge. Habe ich mir den Mund ziemlich fusselig geredet die letzten 10 Jahre. Leider hört man dann nicht so richtig auf mich.
Soll ja langsam kommen, aber ja, also auch aus Deutschland.
Ja, aber technologisch, glaube ich, ist das auf einem sehr guten Stand. Da haben wir auch als Universitäten, Forschungseinrichtungen, glaube ich, einen sehr guten Beitrag geleistet. Da wird das Hauptthema sein, wie kriegen wir Wertschöpfung in Deutschland hin? Das ist in China einfach wesentlich billiger, Batterien zu bauen als hier in Deutschland. Das wird noch ein bleibendes Thema sein, habe ich aber auch jetzt keine Lösung für. Das Thema Mobilität haben wir, glaube ich, sehr ausführlich schon erörtert. Da haben wir unser Zukunftscluster M-Cube hier in München und versuchen immer mehr auch von unserem Know-how, unseren Ideen zu transferieren, Städte zu begeistern. Ich glaube, da braucht man jetzt viel Umsetzung und nicht nur, also ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern häufig ein Umsetzungsproblem. Und beim autonomen Fahren haben wir 2 Punkte. Das eine ist, ja, wir wünschen uns, dass wir für Stadtbusse das autonome Fahren hinkriegen in den nächsten paar Jahren, also in diesem Jahrzehnt möglichst noch. Und das Ganze Open Source, sodass auch wirklich da in der Community sehr viel Mitarbeit entsteht. Wir werden auch unseren Code alles wieder Open Source stellen, sodass andere weiterarbeiten können. Da brauchen wir einfach jetzt einen Schub, dass alle mitmachen. Also da möchte ich gerne die Gemeinschaft aktivieren und das zusammen machen. Und beim autonomen Fahren sind wir gleichzeitig noch dran, das Ganze auf die Rennstrecke zu applizieren. Wir fahren jetzt im Oktober wieder in Abu Dhabi. Und im November werden wir das erste Mal gegen einen Formel-1-Fahrer fahren und hoffen, dass wir da ziemlich dicht dran sind.
Wer lässt sich darauf ein, gegen euch zu fahren?
Ist noch nicht ganz raus. Letztes Jahr ist der Daniel Kwiwat gefahren. Dieses Jahr haben wir noch keinen Namen, aber es wird jemand sein, der, glaube ich, sehr gut fahren kann.
Ich bin gespannt. Ihr habt ja bei dieser Challenge einmal schon, glaube ich, den Titel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Drücke ich auf jeden Fall sehr die Daumen. Ich glaube, das sind am Ende, auch wenn es halt natürlich dann Formel 1 ist und damit ein bisschen weiter weg von der Alltagspraxis, aber glaube ich immer wichtige Impulse, um mal diesen positiven Vibe so ein bisschen zu transportieren, dass da halt viel passiert. Und das ist, glaube ich, eben, wie du selbst sagst, auch sehr wichtig. Wir sind hier in Deutschland die Universitäten oder Unternehmen gar nicht so schlecht aufgestellt. Nur irgendwie müssen die Sachen halt mal sichtbarer werden, umgesetzt werden. Sehe ich jetzt auf jeden Fall viele Ansätze und Impulse, die von euch aus München kommen. Danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.